15 Mal knallt es in der Nacht auf den 30. November 2014. Dieser ohrenbetäubende Lärm wird in Nierstein noch lange nachhallen. Es ist die Rede von Schulden, einem Schusswechsel in Italien, Patronenhülsen in einem Briefkasten und nicht weniger als der italienischen Mafia. Das hier ist die wahre Geschichte von dem Mord an Domenico B. aus Nierstein.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgrundtief. In diesem Podcast präsentiere ich euch regelmäßig echte Kriminalfälle aus unserer Region, also irgendwo zwischen Worms und Wetzlar. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und der Host dieses Podcasts. Und ja, ich sage das häufig am Anfang, viele unserer Fälle, die wir hier vorstellen, die klingen wie aus einem Sonntagabend-Krimi, aber sie sind genau so passiert. Unser heutiger Kriminalfall aus Nierstein, der klingt eher wie aus einem Mafia-Film. Es geht um Schulden, um Drohungen, um einflussreiche Personen. Also wenn das nicht nach einem spannenden Fall klingt, dann weiß ich auch nicht. Beginnen wollen wir aber ganz beschaulich in Nierstein. Die Stadt gehört zum Landkreis Mainz-Bingen und liegt rund 20 Kilometer südlich der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Etwa 8000 Menschen wohnen hier und es ist wie in so vielen Orten in Rheinhessen. Hier fließt der Rhein durch. Es gibt große Weinanbaugebiete, viele Winzer, dementsprechend auch viele Wein- und Winzerfeste. Auch überregional bekannt sind die Weinlagen am Roten Hang. Durch den sehr mineralstoffreichen, schieferhaltigen Boden entsteht diese namensgebende Farbe und die Weine von hier sollen ganz besonders sein. Denn die Wurzeln der Reben, die holen sich natürlich diese Mineralstoffe aus dem Boden und dementsprechend macht das die Trauben und dann auch den Wein aus. Also ihr seht schon, Wein, Wein und nochmal Wein. Damit wirbt die Stadt auch auf ihrer Homepage. Ob jetzt Weinstube, Winzerhof oder Weinlage, da dreht sich schon wirklich vieles drum. Und das passt auch ganz gut zu unserem heutigen Setting, denn vieles spielt sich in einer Pizzeria in Nierstein ab. Zu Pasta oder Pizza gehört oft auch ein gutes Glas Wein, also auch das passt ganz gut zusammen. In dieser Pizzeria, da hört alles auf das Kommando von Domenico B. Er ist der Inhaber, er ist hier der Chef und Domenico ist beliebt. Man kennt ihn hier im Ort als den hilfsbereiten, zuvorkommenden Vollblutgastronomen. Wenn es sowas wie echte Gastfreundschaft gibt, dann lebt Domenico sie in seinem Lokal vor. Sein Laden ist in Nierstein nicht bloß Ziel, um schnell mal was zu essen. Er ist ein Treffpunkt für alle Alters- und Bevölkerungsschichten und für Fußballfans. Hier wurde mit ihm selbst als Gründungsmitglied der Mainz 05 Fanclub Tifosi Nierstein gegründet. Jeden Freitag findet in Domenicos Lokal das Treffen des Clubs statt. Also man merkt schon, Domenico, der war bekannt, beliebt und mittlerweile führt er seinen Laden seit 17 Jahren und das sagen die Niersteiner, da war es auch immer mehr oder weniger voll da drin. Und egal wie hoch der Betrieb dann auch war, Domenico lässt es sich nicht nehmen, immer noch selbst mit den Gästen ein paar warme Worte zu wechseln. Viele Jugendliche holen sich hier eine Pizza zum Mitnehmen. In der Winterzeit werden hier auch etliche Weihnachtsfeiern gefeiert. Dabei ist der Laden nicht irgendwie pompös, prominent am Rheinufer, sondern mitten im Ort eigentlich. Im Haus einer Druckerei bzw. eines früheren Papierlagers. Klingt komisch, klingt nicht gerade gemütlich, aber das ist so angeschlossen an der Ecke, weitläufig, dann auch noch mit Außenplätzen. Ach ja, und der Inhaber, der war nicht nur ein guter, geselliger Typ, der scheint auch gutes Essen gehabt zu haben. 2014 wird er mit dem Titel Gastronom des Jahres ausgezeichnet. Und vor genau diesem Lokal, da sollte sich in der besagten Nacht auf den 30. November etwas Schreckliches ereignen. Denn mitten in der Nacht schrecken Anwohner auf. Es sind diese Knallgeräusche. Wie die Anwohner berichten, waren es mehrere, extrem laute Knalle hintereinander. Einer sagt, ich dachte, da hat jemand viel zu früh Silvesterknaller gezündet. Und erzählt weiter, ich ging raus auf den Balkon, konnte aber nichts Ungewöhnliches sehen. Hat sich da also jemand einen ziemlich lauten Scherz erlaubt? Ein anderer Anwohner glaubt nicht an einen Scherz. Und wenn ja, dann zumindest an keinen besonders lustigen. Ihm kommt die Sache komisch vor und er verständigt die Polizei. Wer weiß, was da wirklich los ist. Er glaubt, da könnte jemand in die Pizzeria eingebrochen sein. Wenig später kommt dann auch ein Streifenwagen vorbei. Es sind Polizisten aus dem benachbarten Oppenheim, die sich die Pizzeria mal genauer ansehen wollen und vielleicht ja sogar einen Einbrecher auf frischer Tat ertappen. Sie finden zwar keinen Einbrecher vor, stoßen aber auf etwas anderes, das sie sofort in Alarmbereitschaft versetzt. Es sind viele kleine Löcher in der Tür des Lokals. Auf den ersten Blick erkennen die Beamten, dass es sich dabei um Einschusslöcher handelt. Jemand muss auf den Laden gefeuert haben, recht oft sogar, daher auch die Knallgeräusche, die den Zeugen aufgefallen sind. Dann schauen sie auf den Boden. Hier liegen Patronenhülsen. Es muss etwas Schlimmes passiert sein, aber hat da einfach jemand auf den Laden eingeschossen, so mitten in der Nacht, oder ist da noch mehr passiert? Die Antwort gibt es dann im Inneren des Lokals, denn da liegt Domenico am Boden neben dem Tresen. Sofort wird der Bereich in und um das Lokal gesichert, abgesperrt, ausgeleuchtet. Das hier ist jetzt ein Fall für die Kriminalpolizei und vor allem erstmal für die Spurensicherung. Recht schnell finden sich einige Schaulustige ein, die von der Polizei zurückgehalten werden. Noch weiß niemand, was hier passiert ist. Die Polizei formuliert es am Folgetag in einer Pressemitteilung so. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Nierstein mehrere Schüsse im Bereich einer Gaststätte abgegeben. Durch die Schüsse wurde eine Person getötet. Hintergründe werden da erst einmal nicht mitgeteilt. Wer, was, wie, warum, das alles bleibt zunächst unbekannt, zumindest für die Bevölkerung, die sofort sehr großes Interesse an dem Fall hat. Schließlich war der Gastronom ja so beliebt und bekannt in Nierstein. In der Allgemeinen Zeitung Worms wird nach dem Verbrechen bereits von einer möglichen Festnahme in Zusammenhang mit den Schüssen gesprochen. Das soll in Oppenheim passiert sein, dazu äußert sich die Polizei aber auch auf Nachfrage nicht. Ebenso wenig zu den Gerüchten, dass es ein Täter aus dem Drogen- und Falschgeldmilieu gewesen sein soll, der sogar eine Verbindung zur italienischen Mafia haben könnte. Und sowas lässt natürlich aufhorchen und bringt die Gerüchteküche ordentlich in Gang. Dass so etwas bei uns vorkommt, ist schon ein Schock für mich und die Bürger von Nierstein, sagt Stadtbürgermeister Thomas Günther am Montagmorgen nach dem Verbrechen gegenüber der AZ. Er selbst ist oft bei Domenico zu Gast gewesen. Man konnte da gut essen, sagt er über die Pizzeria. Und dieser Schock, von dem der Bürgermeister gesprochen hat, der sitzt tief. Vor der Pizzeria werden Kerzen und Blumen niedergelegt. Die Tifosi Nierstein halten eine Mahnwache vor dem Lokal ab. Für mich ist das unfassbar. Wie kann man nur so oft auf einen Menschen schießen, fragt sich eine gute Bekannte des Toten. Und ja, das ist schon auffällig. So viele Schüsse. Da macht schnell das Wort Hinrichtung die Runde in der Niersteiner Nachbarschaft. Und dazu melden sich auch Stimmen, die sagen, naja, der Domenico, der war auch ziemlich aufbrausend. Man hat ihn mal aus der Küche brüllen gehört. Lautstarke Wortgefechte sollen das gewesen sein. Hat er sich etwa Feinde gemacht? Für einen ehemaligen Kollegen ist das übertrieben. Er sagt, ja, Domenico war manchmal ein wenig aufbrausend, aber so geht es eben zu in der Gastronomie. Was auch immer die Hintergründe sind, Thomas Günther sagt, so etwas Gravierendes ist in Nierstein meines Wissens noch nie passiert. Für das Sicherheitsgefühl der Bürger ist das sicher nicht gut. Und jetzt geht es eben für die Polizei darum, diese Gerüchte in handfeste Beweise umzuwandeln. Dafür wird dann auch eine Sonderkommission in Mainz eingerichtet, denn die dortige Kriminaldirektion führt die Ermittlungen und was das Sicherheitsgefühl der Niersteiner angeht, vielleicht verbessert sich das ja doch noch schneller als gedacht, denn schon am Sonntag, den 30. November, wird ein Verdächtiger festgenommen. Die Polizei gibt das erst einen Tag später gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft bekannt und die hat dann auch gleich Haftbefehl erlassen. Der Mann, den sie da geschnappt haben, das ist der 36-jährige Pascal. Er heißt eigentlich anders und wird in den Presseberichten von damals häufig nur als der Italiener bezeichnet. Ist also ein Landsmann von Domenico und auch wenn das jetzt an sich erst einmal nichts Verdächtiges ist, führt das dann aber doch wieder zu Getuschel und Gerüchten darüber, dass dieser Mord an dem beliebten Restaurantbesitzer irgendwas mit der italienischen Mafia zu tun haben könnte. Pascal hat man sozusagen mitten auf der Straße festgenommen. Er ist vormittags in der Oppenheimer Innenstadt unterwegs, als plötzlich Beamte in Zivil auf ihn zukommen, ihn überwältigen und anschließend abführen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft und schweigt bislang zu den Tatvorwürfen. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich Domenico und Pascal gekannt haben. In welchem Verhältnis die beiden standen, ist aber nicht bekannt, daher dringt auch noch kein offensichtliches Motiv nach draußen. Für die Angehörigen ist diese Festnahme natürlich ein befriedigendes Gefühl. Sie wollen natürlich wissen, wer Domenico ermordet hat und vor allem auch, warum. Und während zu dieser Zeit alle noch rätseln, wie werden die das wohl verkraftet haben? Wie geht es für die jetzt weiter? Wird das Restaurant dicht gemacht? Da verkündet die Witwe aber schon 5 Wochen nach der Tat, dass sie die Pizzeria wieder aufmachen wird. Und zwar schon am 2. Januar. Am Anfang wird es sicher sehr schwer, aber wir haben viel Hoffnung, sagt Mario, Domenicos Bruder. Der Gedanke, das Restaurant wieder zu eröffnen, war eigentlich immer da, sagt er. Wir werden das Haus mit dem bewährten Team und in Domenicos Sinne weiterführen. Nach und nach tröpfeln dann doch noch ein paar Erkenntnisse ein, wobei sich die Staatsanwaltschaft hier lange ungewöhnlich zugeknöpft gibt und eigentlich so gut wie gar nichts rausgibt, aber auch nicht auf Nachfragen antwortet. Am 12. Januar, jetzt sind wir schon im Jahr 2015, wird dann aber bekannt, dass sich Pascal und Domenico gekannt haben. Das wurde ja schon vermutet und nicht nur das, die beiden sollen auch richtige Freunde gewesen sein. Das Verhältnis der beiden soll dann aber Risse bekommen haben, angeblich weil es offene Geldforderungen gegeben hat. Es ist da aber noch nicht klar, ob das einerseits wirklich stimmt und andererseits, wer hier wem was geschuldet haben soll. Bei der Aufklärung helfen könnte am ehesten Pascal, nur sitzt der weiter sehr schweigsam in U-Haft und äußert sich nicht. Dann wird es ruhig um den Mordfall. Bis dann Anfang April feststeht, es wird zu einer Anklage kommen. Mordanklage gegen Pascal, dem 36-Jährigen, wird zur Last gelegt, am 30. November 2014 Domenico getötet zu haben. 15 Schüsse soll er abgegeben haben, getroffen hat dann wohl nur einer, der war aber auch sofort tödlich. Und jetzt, da die Anklage formuliert ist, da gibt es dann auch endlich mehr Informationen zu dem Fall. Denn klar, die Staatsanwaltschaft muss ja auch für hinreichend erwiesen halten, dass der Mann der Täter ist, sonst würde es ja gar nicht erst zu einer Anklage kommen. Der 36-jährige Angeklagte, das ist jetzt die Version der Anklage, soll mit dem Auto zu der Pizzeria gefahren sein, ausgestiegen sein und dann geschossen haben, in der Absicht, den 51-jährigen Inhaber zu töten. Das Opfer war zu diesem Zeitpunkt allein in seinem Restaurant und hielt sich an der Theke auf. Von außen, etwa 6 Meter davon entfernt, sind dann die Schüsse abgegeben worden. Einer davon tödlich in die Herzgegend. Der Gastronom sei sofort tot gewesen. Bei der Tatwaffe soll es sich um eine halbautomatische Pistole gehandelt haben, eine Cesca 75 oder eine systemgleiche 9mm Lugner. Das Oder steht hier, weil die Tatwaffe noch nicht gefunden wurde. Aber egal, um welches sich letztendlich gehandelt hat, eine Erlaubnis, eine Waffe zu führen, hat der Angeklagte nicht. Die Polizei hat wohl die Vermutung oder hatte sie zumindest, dass Pascal die Waffe in den Rhein geschmissen haben könnte, denn in den Wochen nach der Tat kommt es in dem Fluss immer wieder zu Einsätzen von Tauchern und der Polizei. Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat liegen genauso wenig vor wie letztendlich der Verbleib der Tatwaffe. Die leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller sagt, dass die ehemals guten Freunde seit Monaten zerstritten gewesen seien und dass es bei dem Konflikt womöglich um offene Geldforderungen von Pascal gegenüber Domenico gegangen sei. Dass die beiden am Tatabend miteinander verabredet waren, dazu liegen keine Erkenntnisse vor. Also alles noch ziemlich offen und dazu ein schweigender Angeklagter, na, das kann ein zäher, langer Indizienprozess werden. Aber da gibt es noch eine Überraschung. Denn der Mordprozess im September 2015, der startet mit einem Geständnis. Der Mann, der so beharrlich monatelang geschwiegen hat, der gesteht jetzt, dass er Domenico in der Nacht zum 30. November erschossen hat. Und damit beginnt der Prozess mit einem Paukenschlag. Ich wollte ihn nicht umbringen, sagt Pascal. Beziehungsweise, das lässt er verlesen, er spricht zum Auftakt nicht selbst, sondern lässt seine Anwälte eine zuvor schriftlich formulierte Einlassung verlesen. Er erklärt dann auch, dass er schießen musste, sonst wäre er jetzt tot. Angeblich habe Domenico schon Männer auf ihn angesetzt. Dabei war es doch Pascal, der Domenico schon monatelang bedroht haben soll. Einmal soll das Opfer sogar eine Patrone in seinem Briefkasten gefunden haben, eine eindeutige Botschaft eigentlich. Jetzt aber gibt er sich voller Reue. Ich habe geschossen, es tut mir wirklich leid, so lässt er verlesen. In seinem Geständnis schreibt er auch, dass sich Domenico wie ein Mafiosi aufgeführt habe. Dass der ach so beliebte Gastronom mit Herz seinen Mitarbeitern den Lohn schuldig blieb, in Geschäfte mit Solaranlagen in Italien Gelder seiner Freunde investiert habe, ohne dass sie ihre Investition je zurückerhalten hätten. Er soll seine eigenen Freunde reingelegt und ihnen Fallen gestellt haben und dass er auch in Drogen- und Rotlichtgeschichten verstrickt gewesen sei. Und so kommt es eben dazu, dass die Freundschaft der beiden Risse bekommt. Spätestens dann, als Pascal Geld von Domenico will. Er soll im Restaurant geholfen haben und verschiedene Fahrten nach Italien zur Mutter von Domenico unternommen haben. Domenicos Antwort auf die Forderung sei gewesen, Pascal seine Leute auf den Hals gehetzt zu haben, wie er das ausdrückt. In Italien sei sogar auf ihn geschossen worden. Auch seine Mutter sei bedroht worden. Irgendwann wurde ihm wohl klar, entweder sterbe ich oder er. In Frankfurt will er sich dann die Waffe besorgt haben und sei dann nach Nierstein gefahren. Dreimal fährt er am Restaurant vorbei, schaut, ob Domenico auch wirklich alleine ist, traut sich vielleicht nicht so richtig, ihn zu konfrontieren, doch dann zieht er es durch. Er packt seinen Wagen und geht auf das Lokal zu. Es ist 23:30 in der Nacht, die Außenbeleuchtung des Restaurants ist schon ausgeschaltet. Da bemerkt Pascal, dass Domenico doch nicht alleine in seinem Laden ist, wie er erst dachte. Ein anderer Mann ist da, ein Mitarbeiter, und der warnt seinen Chef. Domenico greift zu seiner Waffe, auch er soll eine gehabt haben, und da drückt der Angeklagte ab. Die Schüsse lösten sich wie von selbst, sagt er. Ein ganzes Magazin feuert er leer, dann flüchtet er. Domenico ist tot. Für Domenicos Ehefrau, die beiden haben zuletzt getrennt gelebt, hat sich das Ganze zwar nicht angedeutet, aber sie wusste zumindest, dass er bedroht wird. Sie hat auch erfahren, dass er sich deshalb eine Waffe zugelegt hat. Genaueres hat sie aber nicht gewusst, wollte sie vielleicht auch gar nicht, denn mit ein Grund für die Trennung, die wohl von ihr ausging, war, dass sie Domenicos Lügengeschichten leid war. Sie sagt, dass weder er noch sein Bruder Mario es mit der Wahrheit so ganz genau genommen haben. Ein Freund bestätigt aber diese Angst des Gastronomen vor Gericht, wobei Angst, das hat er nicht gesagt, Zitat, er hatte Respekt, vor allem als dann noch eine Patrone zur Warnung in seinem Briefkasten lag. Domenico habe ihm gegenüber von der Mafia gesprochen. Der Onkel des Angeklagten soll in der Organisation keine unbedeutende Rolle spielen. Genaueres konnte der Freund aber nicht sagen, und ob das so stimmt? Immerhin hatte auch der Angeklagte das spätere Opfer einen Mafiosi genannt, aber klar, ich meine, es könnte ja auch für beide Beteiligte zutreffen, wer weiß. Was es genau mit den Geldschulden auf sich hatte, das wird ebenfalls nicht ganz klar. Sicher scheint, Domenico hat dem Angeklagten Geld geschuldet. Mal ist die Rede von 3.000 Euro, das hält sich immer mal ganz wacker. Dann aber stehen auch Summen über 25.000 Euro im Raum. Das wird irgendwie nicht so ganz klar, was da jetzt der Streitpunkt war. Fakt ist aber, es gab ihn wohl. Dass Pascal aber deswegen einen Menschen tötet? Ich glaube nicht, dass er den Pizzeria-Besitzer erschossen hat, sagt sein Freund und Arbeitgeber. Er sei ein super toller Mensch. Domenico hingegen, ja, der hatte wohl auch eine nicht so freundliche, friedliche Seite. Die ist es dann, die die Ermittler erst auf die Spur von Pascal bringt. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Domenico wurde von der Polizei überwacht. Telefon- und Kameraüberwachung sind eingesetzt worden, weil die Polizei ihn in einem anderen Zusammenhang in Verdacht hat. Und über diesen Verdacht gegen Domenico gerät dann Pascal wiederum in den Verdacht. Also alles ganz verdächtig irgendwie. Und da im wahrsten Sinne Licht ins Dunkle zu bringen, gibt es im September 2015 auch einen Ortstermin an der Pizzeria. Pascal hat ja gesagt, er habe die Männer im Inneren gesehen, insbesondere den Mann, der dann gerufen hat, das will er gehört haben, und er will ja auch gesehen haben, wie Domenico nach einer Waffe greift. Gleichzeitig müssen für diese Version der Geschichte ja auch die Männer im Laden gesehen haben, wie Pascal sich nähert. Das ist ein ganz entscheidendes Detail für die Frage, war es wirklich Notwehr? Denn nur wenn alle einander sehen konnten, geht das ja irgendwie überhaupt erst auf. Nacheinander stellen sich bei dem Termin Richter und Staatsanwälte hinter die Theke. Können Sie sehen, was sich draußen abspielt, bei völliger Dunkelheit und schon abgeschalteter Außenbeleuchtung? Anschließend geht's dann nach draußen und nacheinander schauen Sie nun nach innen. So rum war die Sicht dann auf jeden Fall besser. Man konnte aber auch nach draußen schauen, nur eben nicht so gut, nicht so klar. Nicht klar ist auch die Frage, ob und wenn ja, wer da noch bei Domenico im Laden war. Als die Polizei in der besagten Nacht vor Ort eintrifft, da finden sie neben der Leiche niemanden sonst in der Pizzeria. Aber sie finden eine Waffe neben Domenico. Heißt also, die Version des Angeklagten kann stimmen. Es kann also durchaus sein, dass das Opfer zuerst auf Pascal gezielt hat. Dann will man für diese Version auch noch überprüfen, ob Pascal draußen gehört haben kann, was er da vorgibt, vernommen zu haben. Er will ja gehört haben, wie eine zweite Person im Lokal warnend seinen Namen gerufen hat. Und daraufhin hat sich die von ihm beschriebene Ereigniskette in Gang gesetzt. Und ja, man hört das draußen, muss das aber mit Vorsicht genießen, denn die Tür bzw. die Scheibe darin, die wurde mittlerweile ausgetauscht. In der Tatnacht war die nämlich noch doppelt verglast, jetzt ist eine neue drin, die nur noch einfach verglast ist. Der nächste Verhandlungstermin, der ist dann wieder im Gerichtsgebäude, und da tritt dann Domenicos Mutter auf. Und für sie ist das verständlicherweise super hart. Sie weint auch ziemlich heftig. Vor allem muss sie sich jetzt so Fragen anhören, ob ihr Sohn eine Waffe gehabt hat, ob er in Drogengeschäfte verstrickt gewesen sei. Aber von all dem wisse sie nichts, wie sie sagt. Auch von irgendwelchen Solargeschäften hört sie vor Gericht zum ersten Mal, wie sie das angibt. Dafür hat sie den Namen des Angeklagten aber gehört. Schon oft. Schließlich war er mit seinem Sohn befreundet. Er hat sie sogar schon ein paar Mal zu Hause in Italien besucht, sei zum Kaffeetrinken vorbeigekommen und es habe nie Streit gegeben. Was ist es also für ein Typ, dieser Pascal? Nun ja, die AZ titelt am 14. November 2015 mit »Ohne Ausbildung, Ehe gescheitert«. Und ja, damit ist der 37-jährige Angeklagte gemeint. Pascal wächst in Italien auf, lebt dort, bis er 12 Jahre alt ist und kommt dann nach Mainz, wo schon seine Eltern und seine Brüder leben. Er hat nur ein Schulabgangszeugnis, daher schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch und wird vor allem auf Baustellen tätig. Pascal findet dann eine Freundin, die beiden heiraten, aber nach 4 Jahren geht die Ehe in die Brüche. Der Grund dafür ist, zumindest wenn man Pascal fragt, seine Schwiegermutter. Und er hat da so ein schönes Zitat, das lautet, wenn du eine Italienerin heiratest, heiratest du immer auch ihre Mutter. Und in dem Fall war das Verhältnis zu eben dieser anscheinend nicht das Beste. Aus einer vorherigen Beziehung hat er 2 Söhne. Aber Pascal ist nicht nur Familienmensch, der hat es schon faustdick hinter den Ohren. Wobei das ein bisschen untertrieben ist. Die Polizei kennt ihn schon, sagen wir mal so. Diebstähle, Fahren ohne Führerschein, Körperverletzung, versuchter Raub. Und das ist nur ein Ausschnitt aus einer Vielzahl an Verurteilungen. Hier will er aber selbst das Opfer gewesen sein. Erneut erklärte er vor Gericht, dass Domenico ihm an den Kragen wollte. Dass er ihn hinter den Schüssen auf sein Auto in Italien vermutet und dass der Pizzeria-Besitzer seinen Cousin beauftragt haben soll, sich um ihn zu kümmern, wie er das nennt. Derweil bleibt er aber dabei, dass es bei den Schulden in Anführungszeichen nur um 3.000 Euro gegangen sein soll, nicht um 25.000 Euro, wie manche Zeugen behaupten. Vielleicht sagt er das aber auch nur, um sein Motiv herunterzuspielen. Und ja, 25.000 Euro, das sagen manche Zeugen, aber es gibt viele von diesen Zeugen und von denen will jeder irgendwo irgendwas irgendwie gehört haben. Von Mafia über Drogen bis hin zu dem, die sich komischerweise an keine Verbindung zu dem Toten oder dem Angeklagten erinnern können. Aber das haben wir ja schon an anderer Stelle gehört, die Polizei hatte Domenico ja schon wegen eines noch nicht fertig ermittelten Drogenverfahren im Visier und haben in diesem Zuge nicht nur eine Kamera aufgestellt, sondern auch Telefongespräche überwacht und abgehört. Und da hat man vor Gericht auch einige interessante Gesprächsfetzen zu hören bekommen. Domenico hat Pascal als niederträchtigen Hund und als Polizeispitzel bezeichnet. Außerdem hat er gesagt, jetzt kriegt er richtig Ärger, ich werde es ihm zeigen, das ist kein Spiel mehr. Aber er sagt auch, die kommen und machen kurzen Prozess. Ich habe aber Angst, der Onkel kommt, wenn ich seinem Neffen etwas antue. Letzteres hat er wohl zu seiner Frau gesagt. Seine Mutter hat man auch auf den Aufzeichnungen gehört und die sagt über den Täter, der ist tot, wenn er rauskommt. Im Knast wird er 30 Jahre Unannehmlichkeiten haben. Besser, er hängt sich gleich auf. Und über ihre Schwiegertochter sagt sie, sie weiß alles und hat sich alles unter den Nagel gerissen. Sie erbt alles, ich sollte jemanden aus Italien holen und ihr den Kopf einschlagen. Gefolgt von einem Klagen und dem Satz, er hat ihn mir aus der Welt gerissen. Also es ist nicht so einfach. Hier ist jeder auf jeden sauer gefühlt. Und was ist denn jetzt aus welchem Grund überhaupt passiert? Die Hintergründe scheinen unklar, aber Staatsanwaltschaft und Nebenklage sagen, das war ein heimtückischer Mord. Sie fordern eine lebenslange Haftstrafe, während die Forderung der Verteidigung nicht gegensätzlicher sein könnte. Freispruch. Ihr Mandant habe aus Notwehr gehandelt. In einem unterscheiden sich die Annahmen von Nebenklage und Staatsanwaltschaft aber, nämlich in der Art und Weise, wie es zu dem Mord gekommen ist. Denn die Anwälte der Nebenklage vermuten, dass Pascal instrumentalisiert worden sein könnte. Überall hatte er herum erzählt, dass Domenico ihm Geld schulde und dass er ein Verräter sei. Dies hätten dann andere in Italien zum Anlass genommen, selbst Geldforderungen zu stellen. Am Ende gehen sie davon aus, sind es 25.000 Euro, die der Tote nicht gezahlt hat. Er war kein Lieber, machte lauter krumme Dinger, so die Nebenklage wörtlich, das rechtfertige natürlich aber keinen Mord. Den Tod hat er nicht verdient. Ich bin fest überzeugt, der Angeklagte war ferngesteuert, so die Nebenklage weiter. Denn nur so sei es zu erklären, warum aus keinem der Zeugen irgendetwas Brauchbares herauszubekommen sei und warum sich niemand mehr richtig an irgendetwas Relevantes erinnern könnte. Dagegen spricht Pascals Anwalt jetzt von Totschlag statt Mord. Denn eigentlich sei Pascal zu Domenico gekommen, um mit ihm zu reden. Um den langen Streit mit dem Mann, der ja eigentlich sein Freund war, endlich beizulegen. Nur zur Sicherheit habe er die Waffe zuvor in seine Jacke gesteckt und als er dann gerade die Tür zum Lokal öffnen wollte, da habe Domenico eine Waffe hochgerissen. Erst dann soll der Angeklagte die Halbautomatik gezogen und abgedrückt haben. Mit tödlichen Folgen. Aber wenn es so war, dann war das ja wirklich die einzige Möglichkeit für ihn, da rauszukommen. Entweder er oder ich. Pascals Anwalt sagt, nur weil er eine Waffe mitgenommen hat, schließt das die Notwehr ja nicht aus. Ob dem so ist, ja, das muss natürlich das Gericht, das muss der Richter entscheiden und da warten jetzt alle gespannt auf das Urteil, das für den 15. Februar erwartet wird. Und das ist jetzt nicht nur hier in unserem Fall die spannende Frage. Wie geht es aus? Das ist es auch damals, an diesem 15. Februar 2016. Der Gerichtssaal ist voll. Voll mit Angehörigen, Freunden und Landsmännern von Domenico, die ebenso gespannt auf das Urteil warten wie Pascal, der Angeklagte. Und der wird plötzlich sichtlich blass, da zusammengesunken auf seinem Stuhl, als Richter Lorenz sagt, dass er eine lebenslange Haftstrafe verbüßen müssen wird. Viel wurde über Auftragsmord und Mafia gesprochen. Wir sind aber überzeugt, der Angeklagte hat den Mord alleine geplant und ausgeführt, erklärt Lorenz. Und zwar, weil ihm das spätere Opfer noch Geld geschuldet hat. 3.000 Euro, die der frühere Freund ihm nicht oder noch nicht zurückgezahlt hat. Nach Überzeugung der Richter steht fest, dass der Angeklagte mehrmals an der Pizzeria vorbeigefahren ist. Zur Absicherung, wie es heißt. Und dass er dann aus seinem Leihwagen gestiegen ist, zu der Glastür des Lokals gegangen ist und dort dann insgesamt 15 Schüsse auf den 51-Jährigen abgefeuert hat, der davon völlig überrascht worden ist und, ehe er seine Waffe ziehen kann, tödlich getroffen wird. Notwehr, wie sie der Angeklagte und dessen Anwälte geschildert haben, sei völlig ausgeschlossen, sagt Lorenz. Sie haben den Überraschungsmoment genutzt und die Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt, so der vorsitzende Richter. Daran hat der Richter keinen Zweifel, auch wenn er den Versuch geschickt nennt, da einen Freispruch mit der Notwehrgeschichte rauszuholen. Weniger geschickt sei dann aber die Geschichte von dem versuchten Mordanschlag auf Pascal in Italien gewesen. Das sei eine reine Schutzbehauptung, wie Lorenz sagt, und weiter sagt er, wäre wirklich auf sie geschossen worden, als sie mit dem Auto unterwegs waren, dann hätten sie objektive Beweise, wie etwa eine Anzeige bei der Polizei oder eine Rechnung der reparierten Heckscheibe vorlegen können. Und auch, dass Pascal eigentlich die Aussprache und die Versöhnung mit seinem früheren Freund gesucht hat, an diesem Abend, das entkräftet der Richter recht einfach, indem er fragt, warum kommen Sie da mitten in der Nacht und wieso haben Sie gewartet, bis keiner mehr da und die Außenbeleuchtung abgeschaltet war. Und so steht am Ende schuldig in der Akte und Mord. Pascal muss also lebenslang in Haft und damit schließt sich das Kapitel. Die Pizzeria in Nierstein, die gibt es heute nicht mehr. Und damit endet auch unsere heutige Folge von Abgrundtief. Schön, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet den Fall genauso spannend wie ich. Wenn dem so ist, dann bewertet doch diesen Podcast und abonniert ihn. Uns hilft das ungemein weiter und das kostet euch nur ein paar Sekunden. Und ihr habt da sogar noch den Vorteil, dass ihr das direkt mitbekommt, wenn eine neue Folge von Abgrundtief online geht. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, ich verabschiede mich, sage Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.